hat nie etwas anderes als eine Theorie gemacht.
Hast du das schon mal gesehen? Da kannst du reinsprechen.
Hä? Was?
Kennst du das? Hast du das schon mal gesehen? Das ist ein Mikrofon.
Und man sieht, dass einfach mal das linke Ohr die akustische Reize ganz anders verarbeitet als das rechte Ohr.
Das ist ein Mikrofon.
Hä?
Das bedeutet, dass du sehr viel ausgleichen musst, bis du die Information vereinigt hat.
Was?
Das ist ein riesen Energieverlust. Und deswegen musst du ständig fragen, wie bitte, was hast du gesagt?
Hä?
Ohne Liebe bleibt die Zukunft taub. Die Hörkur des Dr. Tomatis. Feature von Elke Pressler.
Am Anfang war das Horchen, das seine eigene Funktion bestimmt.
Alfred Tomatis, französischer Arzt, Ohrpädagoge, Forscher, Klangtherapeut, Philosoph.
Die Funktion gibt den Bau des Hörsystems vor. Das Ohr entsteht auf der Grundlage der Urmodulation, einer ersten Klangmatrize des Lebens, auf der sich die akustischen Erscheinungen einprägen, die besonders markant sind.
Ein Mikrofon.
Mikrofon. Ah.
Und dann hat er hier so solche Striche, die bedeuten, dass der einfach mal den Ton auf der falschen Seite hört. Er kann den Ton nicht genau orten. Kommt er von links oder von rechts? Das heißt, er ist permanent unsicher in der Wahrnehmung, in der räumlichen Wahrnehmung. Den kann man einfach nicht alleine auf die Straße lassen.
Hä?
Das ist der Hörtest. Und dann wird noch geprüft die Selektivität, ob die in der Lage ist, die Töne voneinander zu unterscheiden. Man gibt ihm zum Beispiel jetzt einen Ton von 8000 Hertz und anschließend 6000 Hertz und fragt man, war der Ton höher oder tiefer?
Hä?
Wenn man keine präzise Klanganalyse hat, kann man dann auch nicht richtig die ähnlich klingenden Konsonanten voneinander unterscheiden. Dann hat man Probleme damit. Dann versteht man halt statt B, dann D, alles was so ähnlich klingt. Und wenn das gerade jetzt hier ein Sprachbereich ist, wenn ein Kind 1500 Hertz von 1000 Hertz nicht unterscheiden kann, kann auch D, T nicht unterscheiden. Liegt das in dem Bereich zwischen 500 und 750 Hertz, kann auch G, K nicht unterscheiden. Also man braucht das schon eine sehr, sehr genaue Klanganalyse, dass man das richtig versteht und nicht redet. Ansonsten ist das immer so ein Ratespiel, war das ein D oder war das ein T? Und so schreibt das Kind auch.
Was?
Es ist zwecklos, sich um ihn zu bemühen. Er ist tot.
Das waren die ersten Worte, die mein Ohr zu hören bekam. Natürlich, ohne sie zu begreifen, als ich den Bauch meiner Mutter verließ. Ich war eine Frühgeburt, nach 6,5 Monaten Schwangerschaft und wog nicht einmal 1300 Gramm. Ich muss einen armseligen Anblick geboten haben. So armselig, dass die Hebamme mich am rechten Ohr packte, die Spuren davon sind noch jetzt erkennbar, und mich in den Korb legte. Ihrer Meinung nach ließ sich für mich nichts mehr tun. Und ich wäre zweifellos tatsächlich gestorben, hätte nicht meine Großmutter väterlicherseits der Hebamme assistiert.
Die Ärztin Svetlana Treichel ist heute so etwas Ähnliches wie damals jene großmütterliche Geburtshelferin, die vor über 80 Jahren Alfred Tomatis ins Leben verhalf. Ein traumatisches Ereignis für den Säugling, das einem späteren
Leben in entscheidendem Maße den Weg gewiesen hat. Meinem Gefühl nach war es kein bloßer Zufall, der mich schon seit vielen Jahren bei meinen Forschungen leitet. Meine Berufung zum Forscher dürfte damit zusammenhängen, dass ich eine Frühgeburt auf der Suche nach einem Nirvana bin, aus dem ich viel zu früh ausgeschlossen wurde. Ist es nicht typisch für mich, dass ich durch das, was man gemeinhin Erkenntnis oder Wissen nennt, eben gerade das zu rekonstruieren versuche, was meiner gelebten Erfahrung versagt blieb? Welche Erfahrungen wären mir während dieser 2,5 Monate intrauteriner Geborgenheit noch zuteil geworden, einer Geborgenheit, die mir nicht vergönnt war? Eine Antwort auf diese Frage und alle weiteren zu finden, die sich aus ihr ergeben, das war der Sinn aller meiner Bemühungen, durch die ich zu verstehen versuchte, was alles während dieser frühesten Lebensphase im Schutze des Mutterleibes geschehen kann.
Mikrofon! Tim Deutsch bin ich.
Tim ist 6. Er geht nicht in die Schule, ist in den Kindergarten. Und Philipp ist auch 6, aber vielleicht auf einen Stand von einem 4,5-Jährigen. Auch sein Sozialverhalten ist nicht altersentsprechend und nicht adäquat. Er ist unreif. Er kam zu früh zur Welt, ist eine Frühgeburt und überhaupt in seiner kompletten Entwicklung verzögert. War auch zu klein, hatte schon gleich nach der Geburt eine schwere Operation und viele Narkosen, sodass der dadurch schon mal einfach zurück ist.
In der Praxis der Allgemeinmedizinerin Svetlana Treichel in Worms sitzen die Geburtshilfsmittel auf den Köpfen der kleinen und großen Patienten. Es sind spezielle Kopfhörer, die durch einen vibrierenden Knopf oben am Bügel, dem sogenannten Vibrator, direkt mit dem Schädelknochen verbunden sind. Kinder geistern wie ein langer Nabelschnur durch die Räume.
Also, weißt du, das glaube ich dir nicht so ganz, dass du so oft aufs Klo musst.
Die einen spielen. Andere wirken ruhelos, verstört.
Musst du wieder aufs Klo? Also, jetzt noch und dann.
Ja, und dann.
Dann kriegst du Pampers angezogen.
Nein!
Und die Erwachsenen, ebenfalls den Kopf zwischen Kopfhörer geklemmt, hocken still über große Puzzles gebeugt oder starren versunken aus dem Fenster. Alle scheinen gleich Marionetten über Kabelstränge an einer Art Schaltzentrale zu hängen, wie ferngesteuert durch einen geheimnisvollen Apparat, das elektronische Ohr. Es ist ein Geburtshaus besonderer Art. Eines von weltweit 250 Thomatis-Instituten für Audiopsychophonologie.
Diese zwei Jungs sind zusammen, weil sie brauchen viel Ruhe. Also da wäre jetzt eine Gruppe mit 5 Kindern unmöglich. Also sie wären ja da überfordert.
Die vorzeitige Geburt hing eng mit einer Vielzahl von Faktoren zusammen, die einen nachhaltigen Einfluss auf meine Kindheit und insbesondere mein Leben als Erwachsener ausüben sollten. Meine Geburt schien nicht erwartet, ja nicht einmal erhofft worden zu sein. Meine Mutter war erst 16 Jahre alt. War meine Verbindung mit meinem Vater erwünscht gewesen? Das habe ich nie herausfinden können. Aus Furcht, man könnte etwas von ihrer Schwangerschaft merken, hatte meine Mutter den Leib kräftig zusammengeschnürt. Hinzu kam zweifellos der Wunsch, diesen Sprössling rasch wieder loszuwerden. Der psychologische Konflikt dürfte bewirkt haben, dass sich der mütterliche Organismus gewissermaßen von selbst so verkrampfte, dass meine Existenz verborgen blieb. Bestimmt haben solche Einschnürungen und die Auswirkungen dieser Beengung meine vorzeitige Geburt ausgelöst. Eine Folge davon dürfte sein, dass ich während meiner ersten 40 Lebensjahre nur wie zusammengepresst in meine Kleider eingezwängt zu leben vermochte, mit einem Gürtel, der mich zweiteilte, ganz engen Schuhen und ähnlichem mehr. In der Nacht konnte ich unmöglich einschlafen, ohne das Gewicht von 8 übereinanderliegenden Decken auf meinem Körper zu verspüren. Dabei war ich nicht etwa besonders kälteempfindlich. Es war einfach das Bedürfnis nach diesem Druck der Umwelt, der den Lebensbedingungen im Leib meiner Mutter entsprach.
Der Tim hat eine beinbetonte Parese. Er läuft auch sehr schlecht.
Was?
Tim war Frühgeburt gewesen. Er hört zurzeit ohne Filter. Vor allem ist das Programm ausgelegt für das Gleichgewichtsorgan.
Während dieser ganzen Lebensphase war ich überdies sogar innerhalb meines eigenen Körpers zusammengepresst. Von meiner Konstitution her hätte ich mager sein müssen, aber ich war mit Fett gepolstert. Und zwar mit einem Fett von hoher Dichte, denn ich wog damals 120 Kilogramm. Den Sinn von all dem begriff ich eines schönen Morgens in einer Boeing. Ich war unterwegs nach Kanada, um dort Vorträge über einige meiner Forschungsergebnisse auf eben dem Gebiet des Lebens vor der Geburt und der filtrierten Töne zu halten.
Die wird 5 Tage Tiefpassbänder, die das Gleichgewichtssystem anregen. Sie haben einen Fokus zwischen 0 bis 2000 Hertz. Und das ist die Funktion von dem Vestibulum, von dem Gleichgewichtssystem.
Im Morgengrauen, als wir die Küste von Labrador entlang flogen, wurde ich durch das fahle Licht, den Lärm, die besondere Atmosphäre im Flugzeug unversehens gewissermaßen in die Gebärmutter zurückversetzt. Ich spürte augenblicklich den Druck eines riesigen Gewichts auf mir. Etwas lag schwer auf mir und presste mich zusammen. Damals begriff ich, woher mein Bedürfnis nach Zusammenpressung kam. Und seither habe ich es nie mehr gespürt.
Und das ist eigentlich realistisch. Und außerdem hat er noch Krampfanfälle und da muss man noch ganz besonders vorsichtig sein, weil eine hohe Filtrierung einen Krampfanfall auslösen kann, wenn man das zu schnell macht. Und am Schluss hört er noch ein Walzerband, weil er sehr hyperaktiv ist, auch unruhig, und das beruhigt ihn.
Die Zauberwerkstatt des Alfred Thomatis. Es ist die Hörschule des Lebens, Ort der Vorbereitung auf die akustische Geburt, die Chance, das Leben noch einmal neu zu beginnen.
Ich bin in einem Tunnel.
Thomatis. Das ist das Synonym für eine ganz besondere Klangtherapie.
Die Scheiße, die Musik.
Charlatan.
Schön.
Die Quiet.
Neurotika.
Ein neues Kind.
Beglückend für die einen, schmerzhaft für die anderen. Die Helfer bei der akustischen Geburt, ein besonderer Hörtest, der Horchtest, und das Hörtraining mit dem elektronischen Ohr. Es sind Erfindungen eines Forschers, der Zeit seines Lebens akribisch und besessen beobachtete, maß, untersuchte, überprüfte und sein Wissen auf nervenheilkundlicher, seelischer und philosophischer, auf stammes- und entwicklungsgeschichtlicher Ebene ständig erweiterte und ergänzte.
Die Therapie hat eine lange Entwicklung hinter sich.
Friedrich Huchting, Physiotherapeut und Leiter des Thomatis-Instituts im schleswig-holsteinischen Gothendorf.
Gegen vielfältige Widerstände hat Thomatis doch die Sache immer noch wieder am Leben erhalten.
Dass der Fetus Laute wahrnimmt, dass er sie hört und dass er sich sogar äußert, alle diese Annahmen sind mir seit langer Zeit zur Gewissheit geworden. Vor über 40 Jahren habe ich solche Thesen zum ersten Mal geäußert.
Dass unser Sinnesorgan Ohr in seiner Art und Weise zu reagieren ausgesprochen flexibel ist. Dass Hören etwas mit Motivation, mit Willen zu tun hat.
Sie erschienen manchen Leuten so ungewöhnlich, dass ich viele Anfeindungen aus wissenschaftlichen und medizinischen Kreisen hinnehmen musste.
Neurotiker.
Dass Hören etwas nicht nur allein mit den Verhältnissen im Organ zu tun hat, sondern mit Gestimmtheiten, teilweise mit körperlichen Gebrechen. Wenn man von nervlicher Steuerung spricht, dann spricht man von Regelkreisen.
Querulant.
Nichts nur Schandfleck der Gesellschaft.
Das sind Dinge, die Thomatis sehr früh benannt hat, die man heute weiß. Manches weiß man heute präziser. In manchem nähert man sich dann den Auffassungen an, die er mal so thesenhaft formuliert hat. Und das ist ein sehr spannender Prozess.
Der Hörtest des Alfred Thomatis. Es ist ein Horchen, ein Horchtest. Und hat nur wenig mit der üblichen Untersuchung beim Hals-Nasen-Ohrenarzt zu tun. Denn Thomatis interessiert sich für das Verhältnis, das zwischen Luftleitung, das heißt der über Trommelfell und Mittelohr wahrgenommenen Töne, und Knochenleitung, das ist die Wahrnehmung von Tönen über Kehlkopf, Halswirbelsäule und Innenohr, besteht. Aus dieser Hörkurve, der grafischen Darstellung von Luft- und Knochenleitung, liest Thomatis nahezu wie aus einem geheimen Tagebuch. Er liest die Beziehung zwischen einem Menschen und dessen Umwelt heraus. Er liest von Belastungen einzelner Körperbereiche, die zum Beispiel durch Angst, einen Nicht-Dialog, ein Nicht-Hören ausgelöst worden sind. Angina, Asthma, Infarkte oder Geschwüre gehören dazu.
Ich fragte mich, was sich wohl in utero zwischen dem Fetus und seiner Mutter einerseits und dem Fetus und der Außenwelt andererseits abspielen mochte. Ich muss allerdings einräumen, dass ich mich von Anfang an stärker auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind als auf andere Kommunikationsmöglichkeiten konzentrierte.
Das Charakteristikum des Ohres ist nicht, alles zu hören, sondern zu wissen, was es hören muss.
Horchen setzt das Unterscheidenkönnen des Gehörten, die Fähigkeit zur Klanganalyse voraus, erklären die Thomatis-Therapeuten. Das ist die Fähigkeit, die zum Beispiel ein Dirigent in besonderem Maße haben muss, um aus dem Klangkörper des Orchesters jedes einzelne Instrument heraushören zu können, die zum Beispiel jeder von uns beim Schreiben einsetzt, um jedes Wort schnell und sicher in seine einzelnen Laute zu zerlegen. Das ist aber auch die Fähigkeit, sich auf die Wellenlänge seines Gegenübers einzustellen, in Resonanz, in Gleichklang mit ihm zu treten, ihn wirklich zu verstehen.
Mehr oder weniger auf mich allein gestellt, versuchte ich, eine Vorstellung von der Klangwelt zu gewinnen, in der der Fetus lebt, und wollte vor allem wissen, wie er auf diese Welt reagiert.
Der Hör- und Gleichgewichtsnerv ist als erster des Nervensystems, spätestens 4,5 Monate nach der Empfängnis, von einer Art Isolierschicht umgeben und funktionsbereit. Bereit, das Spiel der Muskeln, jede Bewegung zu überwachen. Denn selbst die Wurzeln des Rückenmarks hängen vom Vestibularzweig des Hörnervs ab. Bereit, auf jede Verstimmtheit oder Beschädigung des Körpers, seines Instruments zu reagieren. Bereit, die Stimmung dieses Instruments in Harmonie zu koordinieren.
Noch einmal. Mein besonderes Interesse galt der Frage, wie der Fetus auf die Laute seiner Umwelt reagiert. Vor allem, wie er die Stimme seiner Mutter wahrnimmt, ihre Melodie, ihre Intonation, ihre Klangfarbe, all das, was in irgendeiner Weise ihre Gefühle, ihre Erfahrungen, ihre Liebe zum Ausdruck bringt. Ich fragte mich, wie sieht der Dialog aus, der für die Kommunikation zwischen ihm und der Mutter sorgt? Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass der Fetus bereits vor Vollendung des Hörnervs,
also schon im Laufe der ersten 4 Monate, gleich nach der Empfängnis,
zur Wahrnehmung fähig ist und dass er dabei als Frucht seiner sinnlichen Erfahrungen zahlreiche Erinnerungen speichert. Das Hören der mütterlichen Stimme ist meiner Meinung nach von diesen Eindrücken der wichtigste. Er ist gewissermaßen die Grundlage für den Wunsch nach Kommunikation.
Ich flüsterte ihm zu. Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf. Ich werde dir einen Zaun für eine Blume zeichnen. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich kam mir so ungeschickt vor.
Trotz der sehr begrenzten Mittel, über die ich verfügte, ließ ich mich auf den abenteuerlichen Versuch ein, herauszufinden, wie der Fetus die Stimme der Mutter durch das Fruchtwasser hindurch wahrnimmt. Nach unzähligen Versuchen gelangte ich zu stark gefilterten Modulationen, von denen ich annahm, sie könnten dem Schallmaterial ähneln, das dem Fetus zur gewohnten Klangwelt wird. Ich nannte sie gefilterte Töne und reproduzierte sie elektronisch, um sie über das elektronische Ohr Kindern und Erwachsenen vorzuspielen, die mich wegen Hör- und Kommunikationsproblemen aufsuchten.
Das Ohr, das unterschätzte Wesen, eine wahre Energiezentrale, ein Dynamo, der über die Großhirnrinde den ganzen Körper mit Energie versorgt. Mehr als 90% der benötigten Stimulation liefert das Ohr dem gesamten Nervensystem. Allein 300.000 Impulse elektrischer Spannung in der Sekunde. Und das 24 Stunden lang jeden Tag.
Allein das Vestibulum, das Innenohrlabyrinth, liefert 60% dieser Ladungen. Dem ist das Gleichgewicht, den aufrechten Gang, die ganze der Schwerkraft entgegengesetzte Harmonie reguliert. Töne haben jeweils ganz verschiedenartige Konsequenzen. Entweder wirken sie auf den Körper ein, ohne ihn aufzuladen, das betrifft die tiefen Töne, oder sie aktivieren die Hirnrinde und fördern damit das Denken. Das gilt für die hohen Töne. Die Cochlea, die Gehörgangsschnecke, fügt 30% dieser Reize hinzu, indem sie ergänzend die Töne wahrnimmt. Hier in der Cochlea des Innenohrs enden 30.000 Nervenfasern und ebenso viele Haarzellen, eine mehr als doppelt so starke Konzentration wie in den Geschlechtsorganen. Hier also will die Evolution, dass wir am intensivsten und sorgfältigsten wahrnehmen.
Dass Thomatis einem Irrtum aufgesessen war durch unzureichendes Instrumentarium, dass er jahrelang die Frequenzkurve seines Analysegerätes, nicht aber diejenige der zu analysierenden Klänge gemessen hatte, schmälerte im Endeffekt nicht den Wert seiner Erkenntnis.
Es sind die hohen Töne, auf die der Fetus intensiv reagiert. Die störenden tiefen Frequenzen, die Verdauungsgeräusche der Mutter zum Beispiel, bedämpft das Ohr hingegen wie ein Filter. Das fötale Hören setzt erst ein bei ungefähr 2000 Hertz. Die tiefen Töne bedeuten Lähmung und Betäubung.
Damals konnte ich meine Hypothesen nur überprüfen, indem ich täglich die Wirkung der stufenweise bis zu 8000 Hertz gefilterten Töne an mir selbst beobachtete. Es zeigte sich eine Veränderung der neurovegetativen Vorgänge. Der normale Schlafrhythmus stellte sich wieder ein. Meine Albträume verschwanden. Normaler Appetit trat an die Stelle meiner Fresssucht oder Appetitlosigkeit. Das Verhalten zeigte insgesamt eine Tendenz zur Normalisierung. Und Die gesteigerte Fähigkeit zu horchen zeigte sich an einem wachsenden Interesse für die Umgebung.
Die Hörkur des Dr. Tomatis, davon ist die Ärztin Svetlana Treichel überzeugt, ist die musikalische Rückführung in das vorgeburtliche Leben.
Ja, der Mensch kehrt zur Erinnerung an sein intrauterines Leben zurück.
Diese Erkenntnis fiel Alfred Tomatis zu, während eines seiner Experimente.
B. war Ingenieur und interessierte sich für meine Laborversuche. Ich schlug ihm deshalb vor, sich die akustischen Eindrücke des Fetus anzuhören, so wie ich sie rekonstruiert hatte. Er nahm das Angebot begeistert an. Er kam in Begleitung seines Töchterchens, das sich in eine Ecke des Laboratoriums setzte, während ich dem Vater erklärte, ich hätte einen mit einem Gummituch geschützten Lautsprecher im Wasser platziert.
Ich war höchst verblüfft, als ich das Männchen sagen hörte.
Mit Hilfe eines Tonbandgeräts spielte ich die vorher auf Band aufgenommene Stimme seiner Frau ab. Ihre Worte hatte ich mit dem geschützten und im Wasser eingetauchten Mikrofon aufgenommen. Immer wieder hörten wir uns diese fließenden Geräusche, dieses tönende Zauberwerk an, das der akustischen Information entspricht, wie sie der menschliche Fetus aufnimmt. Anschließend entschloss ich mich, ihm vorzuführen, was ich für die Entbindung auf der Klangebene hielt.
Ich bin in einem Tunnel.
Und plötzlich hörte man eine Stimme im Zimmer.
Ich sehe ganz hinten zwei Engel, zwei weiß gekleidete Engel.
Es war das Töchterchen. Es war damals 9 Jahre alt, an das wir gar nicht mehr gedacht hatten und das sich nun auf eine Weise bemerkbar machte, die eines Science-Fiction-Films würdig gewesen wäre.
Ich bin in einem Tunnel,
sagte es. Ich sehe ganz hinten zwei Engel.
Zwei weiß gekleidete Engel.
In diesem Tonfall ging es weiter. Es erzählte uns einen richtigen Wachtraum.
Scharlatan, Spinner, Neurotiker.
Wir, sein Vater und ich, waren verblüfft, sprachlos. Ich hatte von dem, was das Mädchen sagte, nichts überhört und mein Gehirn arbeitete fieberhaft. Und plötzlich war die Erklärung gefunden. Das Kind erlebte in diesem Augenblick seine eigene Geburt mit offenen Augen nach.
Nestbeschmutzer, Querulant, Nichtsnutz, Schandfleck der Gesellschaft.
Es war, als würde es sich im Gebärmutterausgang, dem Tunnel, befinden und am anderen Ende den Arzt und die Hebamme in ihren weißen Mänteln, die beiden Engel, sehen. Der Vater hatte die Szene mit größter Angst verfolgt. An seinem verzerrten Gesicht erkannte ich, dass ich mit dem im Gange befindlichen Experiment etwas sehr Tiefes angesprochen hatte.
Jetzt sehe ich Mama.
Nach einigen Minuten, die uns wie Jahre vorkamen, rief das Mädchen, jetzt sehe ich Mama. Nun konnte kein Zweifel mehr bestehen. Du siehst Mama und wie siehst du deine Mama? Stammelte B. mit weit aufgerissenen Augen, zugleich voller Schrecken und in größter Erregung.
So,
antwortete das Kind. Es lehnte sich automatisch zurück und nahm die für eine Gebärende typische Haltung an, bis das Tonband abgespielt war.
Ich bin eigentlich zu Tomatis durch eigene Not gekommen. Ich habe einen Sohn, Christoph.
Einen Augenblick nimmt Svetlana Treichel sich Zeit. Alle ihre Patienten hängen mit Kopfhörern und gefilterten oder auch ungefilterten Tönen über Knochenleitung versorgt am elektronischen Ohrtropf. Christoph, heute ist er 16 Jahre alt. Auch er war, wie Alfred Tomatis, eine Frühgeburt mit vielen Komplikationen, Langzeitbeatmung, Infekten, Krampfanfällen. Dr. Svetlana Treichel, die Fachärztin für Allgemeinmedizin, und ihr Mann, ebenfalls Arzt, versuchten alles. Wirklich alles, was schulmedizinisch überhaupt geht, um aus ihrem Christoph ein halbwegs normales Kind zu machen.
Also wir sind sozusagen von Hamburg bis München mit ihm gefahren, zu sämtlichen Koryphäen. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo das Kind einfach therapiemüde war und wollte gar nichts mehr. Und es gab so einen Entwicklungsstillstand, kann man sagen.
Da war Christoph 7 Jahre alt.
Und irgendwann waren wir so fertig mit Nerven und auch mit Energie, dass wir dann die Praxis zugemacht haben und haben einen Urlaub in Paris verbracht. Und der Christoph war zu diesem Zeitpunkt sowas von unruhig, dass wir mit ihm zum Beispiel nie in ein Restaurant gehen konnten. Er konnte nicht sitzen. Und nach einer Woche Tomatis-Therapie in Paris saßen wir in einem Restaurant und haben zusammen gegessen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich sagte zu meinem Mann, er kriegt bestimmt einen Infekt und deswegen ist es so ruhig. Vielleicht ist es nur Zufall. Am nächsten Tag waren wir wieder essen. Das Gleiche war wieder. Und nach 15 Tagen Auf der Rückfahrt waren wir in der Champagne und da saßen wir eine Stunde in einem Restaurant und unser Christoph konnte sich beschäftigen. Er hat sich mit uns sehr konstruktiv unterhalten und das war ein neues Kind.
Ich kenne einen Planeten, auf dem ein guter roter Herr haust. Er hat nie den Duft einer Blume geatmet. Er hat nie einen Stern angeschaut. Er hat nie jemanden geliebt.
Ich sag jetzt mal so, Klangtherapie klingt, also viele belächeln das ja, ne? Hast du ein Problem mit deinem Kind, was in der Schule nicht mitkommt, geht zur Klangtherapie. Ich bin einfach der Meinung, die geht so tief, die Klangtherapie.
So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen.
Die Frau Dr. Treichel macht ja auch bei den Müttern dann vorher diesen Hörtest und anhand dieser Hörkurve weiß sie genau, wie es einem geht. Also das hat mich fasziniert, wirklich fasziniert. Sie wusste von mir sehr wenig und sie hat genau erkannt, wo ich die Probleme habe. Natürlich bedingt durch das Kind.
Eigentlich hat das Kind kein Problem, sondern die Eltern. Aber sie kommen mit dem Kind hierher, weil das plötzlich jetzt diese Störung bekommen hat. Aber das Problem ist viel komplexer, als die Eltern uns sagen. Sie kommen mit einem Symptom und sagen, mein Kind kaut an den Nägeln oder einnässen. Das ist ein Problem, das sehr, sehr häufig vorkommt. Aber nie würden sie sagen, wir haben ein Familienproblem. Sondern sie picken sich was raus, ob das jetzt Rechenschwäche ist oder Lese-Rechtschreib-Problematik und kommen und sagen, mein Kind hat das. Machen Sie es ganz.
Er brach plötzlich in Schluchzen aus. Es galt auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme, ich wiegte ihn.
Auffällig war, also Konzentrationsstörungen, das wurde immer schlimmer. Also dies für eine Klassenarbeit vorzubereiten, das war eine richtige Tortur.
Mehr als 20% der Kinder eines Schuljahrgangs sind nicht gesund. Auf kleinste Anforderungen reagieren sie vielfach mit Rückenschmerzen oder Verdauungsstörungen, Hyperaktivität, Depressivität oder Aggressivität.
Das ist dann richtig eskaliert, indem der also Dinge zu Hause wusste, die also für die Klassenarbeit relevant waren. Und dann in der Schule selbst war der also nicht mehr in der Lage, das, was er eigentlich hier im Kopf hatte, aufs Papier zu bringen. Und durch diese Negativerlebnisse wurde natürlich auch das Verhalten sehr stark beeinträchtigt. Er hat sich völlig zurückgezogen, lebte also ja in so einer Scheinwelt, war oft gar nicht mehr richtig ansprechbar.
Ursachen für den desolaten Zustand vieler Kinder? Desinteresse oder überzogener Ehrgeiz der Eltern? Statt mit körperlicher Bewegung verbundene gemeinsame Aktivität, ein voller Terminkalender oder Einsamkeit vor dem Fernseher.
Zu Beginn der Therapie lasse ich sie immer Familie malen. Familie gibt mir schon eine Information, erstens welchen Stand das Kind in der Familie hat, wie die Familienmitglieder zueinander stehen. Das ist schon etwas ganz Wichtiges.
Und man erkennt auch in dieser Klangtherapie dieses Geburtstrauma zum Beispiel, was beim Julian ja auch deutlich war. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich konnte mich auch nicht so mit dem Gedanke anfreunden, obwohl es ist kein ungewolltes Kind. Aber ne, es war so für mich eine ganz neue Erfahrung. Und das hat der Julian auch mitgekriegt, also ja schon recht früh. Also vielleicht schon im Mutterleib.
Es gibt diese paar Pflichtbilder, Familie als Tiere, besten Freund, dein Lieblingsmärchen und Rest ist alles Wunschbild. Und das ist sehr informativ. Wenn Sie ein Thema vorgeben, dann kriegen Sie diese Information nicht raus.
Ich habe ja dann nochmal alleine ohne den Julian eine Therapie gemacht, um nochmal so für mich dieses Geburtstrauma. Ich war nämlich ein ungewolltes Kind. Und das alles nochmal so erlebt habe, das alles nochmal so zurückgeführt. Also es war eine ganz tiefe Erfahrung.
Man sieht sehr schön, dass diese Familie wenig Gemeinsames hat. Der Vater ist hier in der Ecke, die Schwester spielt Klavier, die Mutter ist irgendwo anders, er sitzt hier in dem Stuhl. Also jede macht so für sich etwas, ist wenig Gemeinsames. In dem Bild Familie als Tiere sieht man den Vater als einen großen Bären mit ganz spitzen Krallen, die Mutter nebendran als Tyrannosaurus Rex, er als ein Vogel und die Schwester als ein Chamäleon, Das heißt, in dieser Familie mit diesen Eltern kann man nur überleben, wenn man entweder wegfliegt oder sich den Ganzen anpasst. Und das ist die Struktur. Das heißt, diese Familie hat ein dickes Familienproblem. Da klappt die Kommunikation nicht. Und vor allem ist das sozusagen wie in einem Urwald. Da kommt man, da erreicht man diese Eltern nicht.
Das ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen.
Ja, der Julian reagierte schon in der ersten Phase. Eigentlich hat er da die Nähe zu mir gefunden. Das war ein Kind, was wirklich beim Küsschen nur das Münche so hingestreckt hat. Der Julian war auf Abstand. Und in dieser Therapie, also bei dem zweiten Durchgang war das, dann hat er öfters mal so, das macht er also heute auch noch gern, dass er mich so am Bauch fasst und ach, ich brauche jetzt einfach, du bist immer so kuschelig warm und ich brauche das jetzt nochmal. Und das hat sie mir auch vorausgesagt. Sie hat gesagt, es kann sein, dass er jetzt so ein bisschen mehr auf mich zukommt. Und genau so war es.
Der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr halten. Wie schön sie sind. Nicht wahr, antwortete die Blume.
Bei diesen Kindern braucht man die Mutterstimme, um diese emotionale Nachreife zu erreichen, dass sie zueinander finden.
Diese Verdrängung, glaube ich, im Kopf, diese Blockaden, das staut sich so an und durch die Klangtherapie wird es frei.
Und da die Mutter auch mittherapiert wird, ist dann, das ganz, ganz wichtig, die kriegt plötzlich eine andere Wahrnehmung. Sie wird selbst eine andere, sie nimmt das Kind viel eher an. Und geht auf ihn zu und gibt ihm auch diese Zuwendung, die er braucht.
Man spricht mehr über die Problematik innerhalb der Familie, aber die Interpretation ist eine andere. Ne? Manchmal sagt der Mann ja irgendwas und man hat sofort Schuldgefühle oder man interpretiert es ja falsch. Und das habe ich jetzt auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich einfach meinen Mann viel mehr respektiere, auch meine Kinder mehr respektiere. Und wir hatten also diesbezüglich massive Probleme.
Und da kommt dann Beruhigung.
Erfährt man und denkt eigentlich, das kann ja nicht sein, dass man jetzt die Probleme, Familienprobleme, Schulprobleme und die sollen jetzt von der Geburt kommen. Hä? Na so, eigentlich will man das nicht glauben.
Man soll die Kirche im Dorf lassen.
Lärm ist Gewalt, Terror. Er hinterlässt keine äußeren Spuren und doch kann er zerstörerisch sein. Schon bei 50 bis 60 Dezibel, etwa an einer normal befahrenen Straße, reagiert der Körper mit verstärktem Ausstoß der Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol.
Auch Friedrich Huchting, Leiter des Thomas-Tiss-Instituts im ostholsteinischen Gotendorf nahe Eutin, redet permanent von der Einheit Mutter-Kind. Doch der Bewegungstherapeut mit dem Spezialgebiet Psychomotorik richtet sein Augen, sein Ohrenmerk lieber auf das Hier und Jetzt. Auf eine Umwelt, deren Lärmpegel nicht selten die psychische Schmerzgrenze überschreitet, deren niederfrequentes Dröhnen auf die Stimmung drückt, deren Straßenlärm, Flugzeugkrach und Digitalisierung sämtlicher Medien kindliche Sensibilität pervertiert und die Kreativität lähmt.
Lärm macht Stress, der den Körper belastet. Blutdruck und Blutfettwerte steigen, die Immunkraft sinkt, Magengeschwüre, Depressionen und Angstattacken drohen.
In dem Augenblick, wenn aus diesem akustischen Brei, der uns umgibt, wenn dort etwas herausragt, was ungewöhnlich ist, was nicht dazu passt, würden wir sofort mit der Aufmerksamkeit dorthin wandern, versuchen das einzuordnen, um dann nach einer Einordnung dieses Ungewöhnlichen wieder zum Alltagsgeschäft zurückzukehren. Habe ich mit einer Hördifferenzierungsproblematik zu tun, mit einer Hörverarbeitungsstörung, dann kann es sein, dass mir dieses ungewöhnlich Neue gar nicht auffällt. Es kann sein, dass mir dieses ungewöhnlich Neue so komisch auffällt und so schlecht für mich einordnenbar ist, dass ich mit Angst reagiere. Was zur Folge hat, Angriff oder Flucht?
Der Luftverkehr wächst und wächst. 50% Steigerung in 6 Jahren bei einem Ausstoß bis zu 120 Dezibel. Bilanz? knapp 14 Millionen Hörgeschädigte in Deutschland mit steigender Tendenz.
Und da kommt manchmal auch ein geschlechtsspezifisches Verhaltensmuster durch. Jungs reagieren schon mehr mit Angriff als Mädchen, sodass dann viele Kinder, die unter solchen Aspekten eine Hörverarbeitungsstörung haben, wo kein Mensch erstmal ans Hören denkt, ein Verhalten an den Tag legen, wo man sagt, das ist ein Erziehungsproblem, der ist ja aggressiv, ist da in der Familie ein Konflikt? All diese Fragen werden dann gestellt und man kann sie gar nicht immer so richtig beantworten. Und wenn man dann näher nachfragt, dann sieht man ein alarmiertes Kind, weil es schlecht Orientierung findet. Orientierung schafft Selbstsicherheit. Wenn ich schlecht orientiert bin, habe ich keine gute Sicherheit. Da muss ich nachfragen, da bin ich auf andere angewiesen, ich komme mir oft fehl am Platze vor. Das ist eine psychische Geschichte. Diese Therapie wird das nicht ungeschehen machen können, aber sie wird dem Menschen Möglichkeiten bieten, sich anders zu orientieren und damit andere Selbstsicherheit zu finden.
Nur das rechte Ohr ist für das Horchen, das analytische Hören geeignet. Rechtsohrig zu sein heißt, für die Kommunikation den neurologisch kürzeren Weg benutzen. Dies trifft für alle Menschen zu, weil die Asymmetrie des Nervensystems, der Asymmetrie der inneren Organe entsprechend, bei allen gleich ist. Wenn man links hört, dauert der Weg bis zur bewussten Wahrnehmung so lange, als wäre man von der Schallquelle bis zu 120 Meter weiter entfernt. Das liegt an der 13 cm längeren Nervenbahn, die aufgrund jener Asymmetrie einen Umweg macht über die rechte Gehirnhälfte. Die Folge dieses Lateralitätsproblems: Lese- und Rechtschreibschwäche, langsames Sprechen, verlangsamte Sprachreaktion, Stottern, kurz Tempo- und Energieverlust.
Also eine Kassette sind 120.
Die Lateralität wird über das elektronische Ohr beeinflusst. Es gehört zur Horcherziehung à la Tomatis, dass man lernt, sein rechtes Ohr als führendes Ohr zu benutzen. Sowohl zum Horchen nach außen, als auch zur Kontrolle der eigenen Stimme.
Leider, das ist das Schlimmste.
Der Junge, den Sie hier gesehen haben, ist jetzt schon zum zweiten Mal bei uns. Und der hört eben auf der höchsten Filterstufe.
Die Scheiße, die Musik.
Der 9-jährige Malte sei hyperaktiv, sagt Huchting, und sehr, sehr aufgeweckt. Widerständig, nervtötend, für die Eltern ein immer größer werdendes Problem. Und Malte macht den Clown in Friedrich Huchtings Tomatis-Institut. Mit wenig Lust auf Wiedergeburt in diese Welt.
Hast du mal Ohrenköpfeln? Ich tausche mir die Ohren zu. Und deine Kopfhörer sind aufgemerkt.
Das Violinkonzert hat er heute gehört und er hört seine mütterliche Stimme gefiltert, sodass dann tatsächlich nur die obersten Frequenzen der Sprache der Mutter für ihn hörbar überbleiben. Um da anzuknüpfen an das, was in jedes Menschenentwicklung passiert ist, nämlich das Hören auf diese Sprachmuster. Das ist eine wesentliche Idee bei Tomatis.
Wir wollen Obertöne von den hohen Tönen haben. Sie müssen sich vorstellen, das sind hohe Frequenzen, die da bleiben. Bei 4000 Hertz ist Klavier schon weg. Bei 5000 bis 6000 sind die ganze Bläser weg. Bei 9000 bleiben nur die Streicher. Das hängt einfach mal von den Frequenzen, dass verschiedene Instrumente haben.
Das heißt, wenn Sie jetzt ein Sinfonieorchester haben, zum Beispiel jetzt die Jupiter-Sinfonie von Mozart, und Sie fangen an, sie zu filtrieren, ja, am Schluss bleiben nur noch die Streicher. Und die sind dann hochfrequent, sehr piepsig und die Musik klingt sehr, sehr verzerrt.
Und was wir ja auch im Klangbeispiel hören können, ist die Wirkung der Erfindung von Tomatis, die am Ende auch den Patentschutz hat, nämlich die sogenannte Klangwippe. Diese Veränderung des Hörumfeldes entsprechend der Dynamik der Musik.
Diese Bänder sind schon so aufgenommen, dass sie einfach mal für die Klangtherapie auch geeignet sind. Mhm. Und sie werden in speziellen Labors auch angefertigt. Es gibt welche ohne Filter, ungefilterte, und es gibt welche mit Filter. Und man kann auch Filter in das elektronische Ohr reinmachen. Da ist Filter auch eingebaut.
Tomatis nennt sein Gerät das elektronische Ohr, weil es die Prinzipien der Funktionsweise des ganz normalen Ohres aufgreift. Jedes Ohr reagiert im Reflex auf ein Ansteigen der Umgebungsakustik mit Muskelaktivität im Mittelohr. Das kann man testen.
Einen Trainingseffekt für die kleinen Muskeln im Mittelohr erhält die Klangwippe aber nur dadurch, dass die Kippbewegung sowohl über die Luftleitung als auch über die Knochenleitung übertragen wird.
Wenn die Musik also einen Schallpegel von 40 bis 50 Dezibel überschreitet, wird das ganze Spektrum verändert insofern, als die Höhen betont werden. Wie bei jeder Stereoanlage, dass man plötzlich alle Höhen im Regler hochdreht und die Bässe bedämpft. Das heißt, diese Aufmerksamkeitsschwelle, und das ist die Tätigkeit im Mittelohr, die ab einem gewissen Schallpegel einsetzt, wird etwas überzeichnet. Und sie wird mit einem akustischen Umfeld belohnt, das besonders gut analysiert wird, weil die hohen Töne verstärkt und die tieferen Töne etwas bedämpft sind. Denn nur dann können sie gut analysieren. Wenn die tiefen Töne so laut sind, können sie nicht mehr analysieren. Und das geschieht ständig. Das geschieht über Knochenleitung und das geschieht über Luftleitung. Und im therapeutischen Prozess wird man dann auch durch spezielle Schaltungen in diesem elektronischen Ohr Stück für Stück die Reaktionszeit, die der Mensch hat, versuchen zu beeinflussen. Das ist jetzt über den Rundfunk wiederzugeben sehr schwer. Über Kopfhörer übertragen, über Knochen- und Luftleitung klingt die Sache anders, zumal die Knochenleitung, das heißt die innere Wahrnehmungseinstellung über die Knochenleitung hervorgerufen, immer der Luftleitung den Weg ebnet.
Nur ist das Kabel so scheiße. Dann mal noch eine Verlängerung, dann einfach...
Das können Sie nicht mit dem Lautsprecher im Wohnzimmer, das können Sie nur mit dem Kopfhörer, das können Sie nur mit diesem speziellen Gerät.
Also eine Kassette mit 20 die auf der ist in 30 Minuten.
Wir wissen einfach, dass der Schall sich im Knochen sehr viel schneller ausbreitet, nämlich 5000 Meter in der Sekunde, wohingegen er sich über die Luft mit 330 Metern in der Sekunde ausbreitet.
1979 konnten von 30 Schulkindern 3 Kinder eine einfache Melodie nicht nachsingen. 2001 sind 27 von 30 Kindern nicht in der Lage, eine einfache Melodie nachzusingen.
Es gibt genug Menschen, die sich als Hörende verabschieden, weil sie sich überfordert, unwohl fühlen, weil sie nicht zurechtkommen. Das ist ja auch das, was in der medizinischen Literatur als psychogene Schwerhörigkeit beschrieben ist. Gibt es ja.
Die McFormula Racing Weeks. Nur eine Woche der McFrance. Mit zartem Hähnchenfleisch und Schinken-Käse-Füllung. Jetzt bei McDonald's. Every time I'm good.
Bei mir war ein Mädchen, die ist mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit zu mir gekommen. Kein Mensch wusste warum. Sie ist an der Uni Hannover untersucht worden. Sie ist bei diversen Fachärzten untersucht worden. Sie hat für teures Geld eine Hörgeräteanlage speziell für die Schule eingerichtet bekommen. Das hat auch nicht so sehr viel gebracht. Und dieses Kind konnte nach 2 Wochen hören bei mir. Normal hören. Da war nichts am Organ geschädigt, gar nichts.
Ich meine, die haben da jetzt richtig Spaß, glaube ich.
Es hat eine Blockade da gesessen. Man hat mit unterschiedlichen Musiken operiert. Und man hat festgestellt, dass für das, was wir als Ziel formulieren, nämlich eine Verbesserung der Fähigkeit, akustisch zu kommunizieren, also eine Verbesserung der inneren Kommunikationsbereitschaft, es hat sich immer wieder gezeigt, dass Mozart offensichtlich den besten Zugang liefert.
Das direkte Wirken dieser Ausdrucksform auf das geschulte Ohr hängt damit zusammen, dass sie den konstituierenden Elementen unserer Zellen entspricht. Mozarts Musik ist die getreueste Umsetzung der Musik, die jeder in sich trägt und die jedes Mal zum Vorschein kommt, wenn sich in perfekter Harmonie ein Dialog mit dem Universum entwickelt.
Ich finde die Musik einfach dann immer schön.
Ich bin mit meinem Sohn hier, der ist 9 Jahre. Er kann sich nicht sehr lang konzentrieren, die Konzentrationsphase ist nicht lang genug.
Es sind die frühen Werke, die noch das kindliche Empfinden ausdrücken, die auch das kindliche Hörempfinden widerspiegeln. Mozart hat zu einem Zeitpunkt Musik aufgeschrieben, das gibt's kaum, dass jemand so früh Musik niederlegt und damit auch sein kindliches Hörempfinden von dem, was wir draußen sind, mit den Vögeln, mit all dem, was man so hört, das kann man musikalisch umsetzen.
Es hat sich tatsächlich schon etwas verbessert. Ich denke, man kann es schon ein wenig erkennen an der Schrift. Er hatte eine furchtbar krakelige Schrift. Es hat ihn also sehr viel Anstrengung gekostet, die Reihen zu treffen. Aber sein Schriftbild hat sich in den paar Tagen tatsächlich verbessert.
Wenn es vorbei ist, dann will ich immer noch sitzen bleiben.
Ich habe einen Versuch mit den Kindern hier gemacht in der letzten Stunde. Sie haben, sagen wir so, geschimpft über Musik, immer diese Mozart. Können wir nicht mal ein bisschen unsere Musik hören, Techno? Sage ich, ja, bring Mama eine Kassette mit und wir hören das am Schluss. Und die letzten 10 Minuten haben wir diese Kassette aufgelegt. Nach dem schön entspannten Mozart. Die Kinder sind blass geworden.
Wir kommen auf die Welt eigentlich mit dem offenen Sinn. Und wir kommen immer wieder in Situationen, wo diese offenen Sinne für uns verletzend sind. Und je stärker wir verletzt werden, umso mehr werden wir uns diese Haltung, die Sinne zu öffnen, abgewöhnen. Ändert sich denn die organische Ausstattung des Menschen? So dramatisch, indem er verarmt Organe, was ich nicht glaube? Oder ist es eben Frucht unseres kulturellen Umfeldes? Wo man sagen muss, dass den Kindern jegliche Anregung fehlt. Es ist kein Usus mehr heute, so viel zu singen. Es wird Radio gehört, es wird konsumiert und es wird nicht mehr aktiv getan.
Wir haben 2 weitere Schiffe überholt, noch 3 liegen vor uns.
Ist mein Impulsantrieb okay?
Heiß, aber stabil, dank des neuen Treibstoffkonverters.
Ansehnliche Landschaften und Details wie reflektierende Wasseroberflächen sowie gelungene 3D-Grafik sorgen für eine gute Optik. Das Gameplay ähnelt dem der aktuellen Strategiespiele wie etwa Conflict Zone.
Untersuchungen zeigen, Singen macht ausgeglichener und zuversichtlicher, sozial verantwortlicher und hilfsbereiter. Schon 20-minütiges Singen führt zu signifikant höherer physischer wie psychischer Leistungsfähigkeit.
Dass die Kinder in Fernsehsendungen räumliche Bezüge auf der Mattscheibe erleben, die sie eigentlich kletternder und spielenderweise erleben sollten, diese Anregung geht verschüttet in unserer Gesellschaft und wir machen uns ganz viel unserer Zukunft kaputt.
Das Wichtigste dabei ist immer, so viele feuerkräftige Kampfeinheiten wie möglich zur Verfügung zu haben.
Und die Therapie, die dann angeboten wird, erscheint vielen als ein Luxus. Natürlich erscheint sie vielen als ein Luxus, die in ihrer Kindheit diesen Mangel nicht erlebt haben. Aber wir erleben ja, fragen Sie Pädagogen, die ein erstes, zweites Schuljahr haben, gehen Sie in den Kindergarten, was da heute los ist bei den Kindern. Es ist eine Katastrophe.
Und das war ein neues Kind.
Eine Hörkur nach Alfred Tomatis dauert in der Regel 3 Wochen. Auf die Arbeit mit hochgefilterter Musik, mit Mozart und gregorianischen Chorälen, folgt die gefilterte Mutterstimme. In der Phase der akustischen Geburt, das heißt der Entbindung vom intrauterinen Hörraum, werden die Filterwirkungen stufenweise reduziert. Mit der Phase der Stimmbildung endet die Klangtherapie.
Wenn man so einen Erfolg sich davon versprechen kann, ist das das Geld allemal wert. Also ich würde einen Urlaub dafür sausen lassen.
Was wir schaffen mit dieser Therapie, indem wir die Wahrnehmungsverarbeitung anregen, ist eine Veränderung der Art und Weise, wie das Gehirn auf die unterschiedlichen sensorischen Informationen reagiert. Dass es denn zu einem Verhaltensmuster wird, zu einer Angewohnheit und damit zu einer integrierten Fähigkeit, sagen wir mal, das braucht dann Zeit. Und insofern kann diese Tomatis-Therapie nie für sich alleine stehen. Ich sehe ja in meiner praktischen Tätigkeit die Verbindung von Hören und Motorik. Wenn Sie das nicht tun, bleibt vieles Schall und Rauch.
Das Leben zu erhorchen, diesem Ziel gelten, meine ich, von Anfang an alle Kräfte noch vor dem Erscheinen des Menschen. Leben. Liebe und Mutter bringen die gleichen symbolischen Saiten zum Klingen und sind in der Vorstellung identisch. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich nun schon mit dieser Ursprache und mit der Suche nach Klängen, die einen reinen, herauskristallisierten Liebeskern wiedergeben. Dem Kind gerät die Urmodulation nie in Vergessenheit, denn es nimmt sie in der Stimme der Mutter wahr, der es während seiner langen, uterinen Existenz gelauscht hat. Die Theorie über den Lebensklang der einzelnen Kortizelle, Haarzelle, Sinneszelle, die sich selber zuhört, stellt die Forschung sicher vor beinahe unlösbare Probleme. Wer aber die subtilen Schwingungen je erfahren hat, die Empfindung des singenden Lebens, wird ohnehin verstehen.
Ohne Liebe bleibt die Zukunft taub. Die Hörkur des Dr. Tomatis. Feature von Elke Pressler. Es sprachen Anna Magdalena Fitzi, Dietmar Müß, Volker Hanisch, Peter Weiß und Sheila Nagel. Im Originalton wirkten außerdem mit Rosi Melzer und Beate Schlösser-Heine. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Angelika Körber. Regie Elke Pressler. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2001. Redaktion Ursula Voss.